Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Herzlich willkommen, Arndt. Ich freue mich sehr, dass du an dem Interview für Yoga Vidya über Meditationserfahrungen teilnimmst. Ich freue mich auch sehr darüber, was du mit den ganzen Zuschauern teilen kannst und teilen wirst. Und zum Kennenlernen vielleicht einfach 3 bis 4 Sätze, wer du bist, was du machst, wo du lebst.
Was ich bin und wer ich bin, das frage ich mich auch immer wieder. Ich heiße Arndt Büssing. Ich arbeite an der Universität Wittenherdecke und habe dort eine Professur für so einen komischen Titel Lebensqualität, Spiritualität und Coping. Und da beschäftige ich mich mit all diesen Dingen, die eigentlich ganz spannend sind. Was trägt eine Person in ihrem Leben? Wie geht sie mit schwierigen Zeiten um? Und es ist ein so schönes, so neugieriges Themenfeld, dass ich da irrsinnig viel Spaß dran habe. Das macht mir große Freude. Und das ist ein Großteil von dem, wie ich mich gerne beschreiben würde. Nebenbei schreibe ich noch Lieder. Ich singe immer gesungene Gebete. Das ist eine andere Form, die auch noch mit zu mir gehört. Und das ist ein Ausdruck der Spiritualität, wie sie für mich ganz stimmig ist.
Das hört sich für mich an, als nach einem sehr spirituellen Menschen an. So viel, wie Spiritualität in deinem Leben Ausdruck findet oder wie es Thema in deinem Leben ist.
Ja, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich ein toller spiritueller Mensch bin. Auf jeden Fall hat das Themenfeld schon mindestens seit meinem 16. Lebensjahr eine sehr große Bedeutung. Das kann man wohl so sagen.
Ja, also ich habe auch keins drüber gefunden. Da wir jetzt über Meditation reden, wie war dein Weg? Wie kamst du zur Meditation oder wie kam die Meditation in dein Leben?
Naja, es ist ja meistens irgendwelche Zufälle. Ich bin ungefähr 1997 über ein Buch von Thich Nhat Hanh gestolpert. Das war das Thema Zen natürlich. Und das fand ich total faszinierend, was er dort geschrieben hat. Dann musste ich natürlich mal gucken, kommt er irgendwann mal nach Deutschland, dass man den hören kann. Das fand ich auch wieder sehr faszinierend. Dann erzählt er was vom Herz-Sutra. Mich in das Herz-Sutra ein bisschen reingegraben. Dann hatte ich die Chance genutzt, während einer Vortragsreise in Südkorea mal ein buddhistisches Kloster zu besuchen. Und ich habe dann auch dort einen Tag verbringen dürfen. Jetzt nicht so viel. Aber es war zumindest mal sehr spannend, sehr interessant, sehr verstörend. Die sind ja schon etwas strenger. Aber es war trotzdem so bewegend, dass ich dann hier zurück in Deutschland gesagt hatte, das könnte so spannend sein. Und habe mal geguckt, wo in der Umgebung von uns denn vielleicht auch meine Zen-Schule ist, wo ich sowas mal machen könnte, wo ich mitpraktizieren könnte. Es war auch eine japanisch ausgerichtete und die fand ich auch nach wie vor sehr schön. Ich habe viel Spannendes dort gelernt, meditieren gelernt in der japanischen Richtung. Dann ist die Geschichte natürlich weitergegangen, dann fällt einem wieder so ein komisches Buch in die Hände. Das war diesmal Shunryu Suzuki aus San Francisco. Das Buch war Zen-Geist, Anfängergeist. Das war schon wieder so ein Augenöffner. Was erzählt der? Unser Spezialistengeist ist so voll, wir sind gar nicht mehr neugierig und hören gar nicht mehr zu. Das fand ich wieder ein sehr spannendes Thema, denn als Universitätsprofessor hat man ja häufig die Tendenz, auch dauernd immer zu dozieren, immer alles wissen zu müssen. Das war natürlich ein sehr schöner, befreiender Weg zu sagen, na, ich muss ja gar nicht alles wissen, es reicht ja schon mal, wenn ich zuhöre und mal schaue, was dann eigentlich passiert. In diesem San Francisco Zen Center habe ich dann auch Michael Wenger kennengelernt, ist auch ein Zen-Meister, den fand ich auch sehr beeindruckend. Wir hatten dann noch einige Sachen zusammen gemacht und dann ist der Weg wieder anders geraten. Dann hat mich die koreanische Zen-Schule wieder eingeholt und dann bin ich der koreanischen Kwanum-Zen-Schule dann in Deutschland beigetreten und bin dann auch lange Zeit dort als Dharma-Lehrer in Ausbildung, bis dann irgendwann auch zum Dharma-Lehrer gewesen und gekommen. In der Zwischenzeit habe ich eine Meditationsgruppe in diesem Kontext auch bei uns im Gefängnis gemacht, bei uns in der Kirche gemacht. Und das war unheimlich schön, dass man mit der Meditation verschiedenste Personen, auch wenn sie aus anderen Kultur- und Religionsräumen kommen, doch was Gemeinsames machen kann, was einfach Schönes und gut tut. Dann habe ich aber 2012, war das ungefähr, den Dharma-Lehrer-Status zurückgegeben, weil ich irgendwie gemerkt hatte, bestimmte Dinge passen einfach nicht so zu dem Lebensentwurf, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise zu der Ausrichtung, wie sie nun in meinem Leben sich gestaltet hatte.
Du hast vorher kurz gesagt, was sehr streng ist im Kloster. Für alle Neugierigen, was ist dir als streng aufgefallen?
Dann nehmen wir mal jetzt die japanische Variante. 40 Minuten gerade rumsitzen, boah, da tut einem aber echt fies der Rücken weh. So formal alles machen zu müssen, immer verbeugen, selbst das Essen wird formal eingenommen, könnte anstrengend sein, aber irgendwann ist mir auch aufgefallen, wie schön das eigentlich ist und insbesondere wie schön auch das Verbeugen eigentlich ist, das sogenannte Gassho. Das fand ich total faszinierend, weil das ja auch ein Weg sein könnte, wie ich anderen Menschen begegne. Ich begegne denen erstmal mit einer Verbeugung, mit Demut und Respekt, denn sie bringen mir etwas Spannendes entgegen, was ich normalerweise gar nicht merken würde, wenn wir nicht jetzt so in Kontakt kommen würden. Und gerade in diesem koreanischen Kloster fand ich ganz schön, morgens sollte ich dann den Hof fegen mit der Haltung von mir, wieso, der sieht doch ganz super aus, soll ich da jetzt nochmal fegen? Gut, ich habe ihn doch gefegt, das war auch sehr schön. Aber dann so knapp mitten in der Nacht begegnet einem dann so ein älterer Zen-Meister und man verbeugt sich voreinander und lächelt sich an und das war einfach wunderschön. Und da merke ich einfach, Meditation ist viel, viel mehr, nämlich die Art und Weise, wie ich anderen Leuten begegne. Und das hat so diesen Ausschlag gegeben, bestimmte Dinge auch anders zu denken, anders zu tun. Aber es hat eigentlich seinen Ursprung in genau solchen Richtungen. Und die Strenge mittlerweile mag ich sehr, denn sie gibt einem auch einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Aber da muss man eben auch gucken, wo kann man die Strenge wieder sein lassen und wo muss es dann doch wieder offener und frei werden, damit auch möglichst viele Personen mitmachen können und es nicht zu einem Formalismus verkommt.
Verstehe. Und wie nach diesen Windungen, du hast vorher gesagt, den Titel des Meditationslehrers zurückgegeben, wie sieht deine Meditationspraxis jetzt heute in der Gegenwart aus?
Man muss jetzt schon sagen, so richtig viel formales Sitzen vor der weißen Wand, das mache ich nicht mehr so häufig. Ich bin also auch keine Meditationsgruppe mehr drin. Ich habe für mich auch das Stundengebet der Ordensleute entdeckt. Das finde ich auch sehr schön, sich einzureihen in die Gebetstradition der Alten und sich genauso wie in der Zen-Tradition auch einzureihen in einen Fluss von Menschen, die das Gleiche eigentlich tun, ins Gebet zu kommen, zu lauschen, still zu werden, zu schweigen, aber dann im Gebet der alten Tradition. Und es ist auch eine sehr schöne Form, die mir mittlerweile auch sehr gut tut. Man sitzt auch, aber man hat eine andere Ausrichtung da drin. Und das gefällt mir ganz gut. Also ich genieße dann häufig auch dieses schweigende Stillsein. Aber dann nehme ich nur noch die gleiche Geisteshaltung aus der Zen-Tradition mit. Und es ist genauso, wenn ich dann rausgehen kann. Manchmal, es gelingt mir auch nicht immer, versuche ich auch mit dieser ruhigen Haltung auch viele Dinge wieder wahrzunehmen. Und das ist eigentlich sehr schön. Und dieses Stillwerden können, das ist mittlerweile eine Form für mich geworden, die mir gut tut und auch gut gefällt und sich auch in meinen Lebensentwurf ganz gut integrieren lässt, weil aufgrund des Berufes manchmal schon ein bisschen sehr willkürlich ist und sehr viele Dinge dazwischen kommen, sodass es auch eine Gruppe regelmäßig zu besuchen, ist dann eben auch schwer.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wie sich die Meditationspraxis quasi ins Leben rüber ausweitet. Was würdest du sagen, wie übersetzt sich die Praxis oder was spürst du für Wirkungen durch das Stillwerden, das Meditieren in deinem Leben?
Na, erstmal ist es natürlich gut, wenn man zur Ruhe kommen kann, den Kopf mal abschalten kann, auch die vielen Gedankenflüsse mal zur Ruhe kommen lassen zu können, durchatmen zu können, auch wieder sein Zentrum zu finden. Und selbstverständlich ist es immer, dass man dann doch von einer Meditation zur anderen hetzt, beziehungsweise von einem Job zum nächsten. Aber da sich wieder zu erden, das ist ganz hilfreich. Ja, manchmal bin ich auch tatsächlich gelassener, aber trotzdem merke ich auch, dass die sogenannte Grumpy Cat immer noch da ist. Ich kann mich immer noch ärgern, auch heute Morgen nach einem Telefonat. Ja, habe ich mich durchaus geärgert, aber dann gelingt es auch leichter, diesen Ärger auch wieder fliegen zu lassen, weil ich versuche immer auch diese Haltung wieder mitzunehmen. Was muss mich davon berühren? Was berührt mich wirklich? Oder muss ich mich von allem berühren lassen? Nur weil jemand einen Schuh vor meine Tür stellt, muss ich den ja nicht anziehen. Und da hat mir auch die Meditation eigentlich viel dabei geholfen. Aber selbstverständlich, manchmal ist man auch gefrustet. Dann hilft auch die Meditation nichts. Dann ist der Kopf so voll, aber dann ist es auch wieder ganz hilfreich, für mich jedenfalls rauszugehen und einfach nur in den Wald zu gehen, zu lauschen, langsam zu gehen, auch vielleicht auch ein bisschen bewusster zu gehen. Es gelingt auch nicht immer, aber man kann sich ja Mühe geben. Und dann wieder sich einzunorden oder zu erden und auch wieder ruhiger atmen zu können.
Also die
Ja.
Stille quasi wie so ein auffangender oder auch nähernder Hafen, den man quasi so hat, zu dem man immer wieder zurückkehren kann, wenn die verschiedenen Alltäglichkeiten passieren, ihren Lauf nehmen.
Ja, ich merke das auch in den Arbeitssituationen, wenn es dann manchmal ein bisschen blöd wird. Es hilft dann tatsächlich, sich einfach nochmal zurückzunehmen, das sogenannte, jetzt atmen wir mal 3, 4 Mal tief ein und aus und mach dir nochmal bewusst, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin, auch als Menschen. Auch das ist ganz hilfreich. Und um da nochmal anzuknüpfen, da hat mir zwar natürlich die Meditation auf dem Kissen erstmal grundsätzlich geholfen, aber es kam dann auch sehr früh auch das Gefühl, dass man es sich auch sehr leicht auf seine Meditationskissen bequem machen kann. Und dass es dann vielleicht dazu führt, sich rauszuziehen aus solchen Prozessen und dann einfach transzendent über allem schwebt. Das klappt ja nicht im ganz normalen Berufsleben. Das sind ja trotzdem Personen, mit denen man dann manchmal so seine Schwierigkeiten hat und die auch herausfordernd sind. Und was mir dann ganz gut getan hatte, ist auch nochmal das Bewusste, ich sitze zwar jetzt auf meinem Meditationskissen oder ich kann auf meinem Meditationskissen sitzen oder wo immer ich sitze, aber wichtiger ist es eigentlich, dass ich jetzt auch in die Welt wieder hineingehe. Und die Welt ist nun mal widersprüchlich und da ist viel Leid in der Welt. Deswegen finde ich das eben auch einen wichtigen Imperativ. Es reicht nicht einfach nur, bei mir selbst stehen zu bleiben. Das mag vielleicht ein erster Schritt sein. Das ist, was ich merke, das tut vielleicht auch ganz gut. Aber es gehört ja auch mit hinzu, dass ich nochmal sehe und bewusst wahrnehme, da ist ja noch viel mehr um mich herum. Und alle anderen haben auch das Gefühl, sie wären der Nabel der Welt. Wie gehe ich jetzt damit um? Deswegen, ich finde, das kann nicht darum gehen, dass es ein Aspekt der Weltflucht ist oder der Selbsterlösung. Und dann fand ich das sehr schön aus der buddhistischen Tradition, das Motiv des Bodhisattvas zu entdecken, der auch oft genug so ein bisschen klein gehalten wird. Das ist also die Haltung, wie wende ich mich dem anderen zu, höre auf sie, versuche für sie da zu sein. Und das Gelübde des Bodhisattvas ist natürlich ein bisschen umfänglich. Bis dahin, ich gelobe, immer wieder zu kommen, bis alle leidenden Wesen erlöst sind. Und dann mag man schon denken, wie? Ist das nicht ein bisschen jetzt sehr viel?
Sehr lang.
Gut. Aber man kann natürlich auch andersrum denken, wie sieht es aus, wenn ich auf einmal eine Gemeinschaft habe von Personen, die auch alle meditieren, die gleichen Ideale teilen. Und dann bin ich vielleicht eines von den vielen Händen dieses Bodhisattva des Mitgefühls zum Beispiel, der auch ein sehr schönes Motiv ist, noch ein Archetyp ist, der sich auch mit christlichen Idealen zum Beispiel gut verbinden lässt. Und dann hat man vielleicht auch eine Idee, dass mit diesen Aspekten was anderes gemeint sein könnte, nicht einfach nur meditieren, sondern es auch darum geht, eine andere Geisteshaltung zu erwerben, der Zuwendung auch zu anderen oder vielleicht auch der Zuwendung zur Schöpfung, doch der Bewahrung der Schöpfung, dann ist man bei ganz vielen sozial engagierten Punkten irgendwo angekommen. Und das gehört eigentlich auch mit dazu, zu dem, wie ich zumindest empfinde, dass Meditation mehr umfasst und eben auch vielleicht auch diesen Aspekt der sozialen Verantwortung deutlich größer zu schreiben. Denn wir haben schließlich, wenn wir irgendwann mal erkennen, dass wir aufgefangen sind von einem etwas, was wir vielleicht heilig nennen, dann haben wir vielleicht auch einen Auftrag in der Welt. Und der Auftrag in der Welt heißt nicht, dass es mir einfach gut geht. Das ist schön, aber vielen anderen geht es nicht gut. Was kann ich daran ändern? Das ist dieser spirituelle Transformationsprozess und der kam halt für mich mit dieser Beschäftigung mit dem Bodhisattva-Ideal sehr weit nach vorne und der hat mich auch sehr bewegt. Deswegen alles, was ich jetzt unter staunendem Innehalten verstehe oder was mein Forschungsgebiet auch ausmacht, inklusive Ehrfurcht und Dankbarkeit. Das heißt ja, ich versuche zwar ganz bei mir zu sein, ganz da zu sein in der Welt, aber auch eben zuzuhören. Und eine der Übersetzungen von den Bodhisattvas ist zum Beispiel das Hören auf das, was in der Welt gesagt, geschrien oder gelitten wird. Also das Zuhören auf das Rufen der anderen. Das macht für mich mittlerweile das aus, was Spiritualität vielleicht in der Tiefe eigentlich wirklich meint.
Wird nicht, also eher zum einen muss man vielleicht die Begriffe Meditation und Mindfulness unterscheiden oder würdest du sie unterscheiden und wenn ja, wie?
Ja, die Meditation ist mal nur eine Technik und Mindfulness ist etwas, was ich versuche zu erreichen. Es gibt natürlich jetzt die Mindfulness Meditation, da kann ich auch sagen, das ist eine Technik, um eine bestimmte Haltung zu erreichen. Es geht natürlich aber auch darum, dass ich versuche, eine Haltung zu entwickeln. Und da hilft mir natürlich die Meditation, und vielleicht auch irgendwann das Erreichen von dem, was man achtsame Haltung nennen könnte. Ja, das ist erstmal nur ein Weg. Und das Spannende ist, dass dieser Weg sehr, sehr lang ist. Und man kann nicht sagen, jetzt habe ich ihn aber erreicht. Und ich habe immer gedacht, na, jetzt habe ich ein paar Übungen gemacht und fand mich irgendwie auch schon ganz gut. Und wenn ich da meine Frau frage, sagt die, wie? Also da war es immer überhaupt gar nicht achtsam. Ja, selbstverständlich klappt sowas überhaupt gar nicht immer. Und immer wieder braucht man, glaube ich, auch das Korrektiv, das einen darauf hinweist, halt mal stopp, überschätzt sich dann mal nicht so sehr. Da ist noch ganz viel, was immer noch eine Baustelle ist. Und das finde ich eben das Schöne daran, Meditation sollte ein lebenslanger Entwicklungsweg sein. Und nichts, was wir erreichen können. Deswegen sind auch solche Gedanken wie, ich habe jetzt was erreicht, die Erleuchtung oder was auch immer. Kann man sagen, ja, mach doch nichts. Mach trotzdem weiter und geh raus in die Welt und hilf, wo du gebraucht wirst. Das macht natürlich auch Meditation aus.
Die Erleuchteten. Also bei mir im Bauch ist es eigentlich eher so abgespeichert, Meditation ist eine Tradition. Also es kommt von den Weisheitstraditionen und Mindfulness ist eigentlich die Contemporary Translation in unsere Konsumwelt. Also so, hallo, wir sind alle in Hektik, jetzt machen wir mal Mindful, wo das mehr aufs Ego runtergebrochen wird, während die Meditation eigentlich, das klingt jetzt so großartig oder so abgehoben oder so unreal, aber ein Erleuchtungsweg ist, wo diese Dinge dann eigentlich oder auch schon auf dem Weg dorthin automatisch ablaufen, dass über die Stille, über dieses Reconnecten, Religio, die Rückverbindung, die Verbindung, die gespürte Verbindung zum Universum, zum Kosmos, wie immer man das nennen will, erfahren wird und aus dieser Erfahrung auch der ganze Kontakt mit allem, was einem umgibt, sobald man dann quasi aus dieser Praxis vom Kissen oder wo auch immer wieder aufsteigt, eine Veränderung erfahren hat. Also quasi durch die Meditation wortlos reingewaschen ist ein großes Wort, aber einfach resettet ist, der Noise ist abgestellt und es kommt mehr das Signal durch, das Signal des Seins. Und das Seins erkennen im anderen auch, während man sonst eben in der alltäglichen Beschäftigtsein mit tausend Dingen mehr in diesem Neues lebt. Also ich muss jetzt das machen und dann das und dann das und dann das und das, cuttet die Verbindung ab. Und in dieser Stille, das war ja auch die Natur gesagt, ich finde, die Natur meditiert einen, während ich auf dem Kissen versuche zu meditieren, ist es in die Natur gehen, dass ich ohne etwas zu tun meditiert werde. Die klärt eigentlich so die Kanäle, unsere Wahrnehmungs- und Sinneskanäle, um das Umfeld wieder aufzunehmen. Und dadurch ist sie für mich im Vergleich jetzt zu Mindfulness was Heiliges, somehow, irgendwie so.
Das kann man so sehen. Ich glaube, das hängt davon ab, in welcher Schule man groß geworden ist. Ob Mindfulness gerade das Hippe ist, wo ein leichter Zugang für alle möglichen Leute auch erreicht werden kann. Nicht alle von denen, die jetzt die sogenannte Mindfulness Meditation mitmachen, gehen dann später auch einen spirituellen Weg weiter. Darüber können wir ja auch streiten, ob das vielleicht ein Einstieg ist. Aber da gehört vielleicht dann noch eine ganze Menge mehr dazu, wie du auch es gerade das erwähnt hast. Natürlich kann man sich auch solche einfachen Gedanken machen. Wenn ich jetzt einatme, atme ich ja streng genommen die ganze Welt ein. Wenn ich wieder ausatme, atme ich ja streng genommen mich auch aus in die Welt. Insofern, da ist ja eine sehr schöne Verbindung, was man auch sehr schön sehen kann. Und spätestens da wird einem ja bewusst, naja, dann sind wir ja alle miteinander verbunden. Aber wenn wir alle miteinander verbunden haben, habe ich auch eine Verantwortung. Das ist ein Teil, der eben mit für mich zur Meditation hinzugehört, dass mein Mindset sich verändert irgendwann.
Definitiv.
Dann jetzt wird es ehrlich und
wahrhaftig. Darum geht's. Ja. Und diese Verantwortung, glaube ich, wird gar nicht in einem logischen Sinn gespürt, sondern über dieses Verbundensein. Im Yoga gibt es diesen Begriff Mala, also nicht die Gebetsmala, sondern Mala heißt the impurity of the heart, also die Unreinheit des Herzens, quasi ist das, was uns vom anderen trennt oder ist dann eben auch, dass das Ego genauer definiert ist oder größer oder spürbarer, dass es eine Grenze zwischen mir und dem anderen gibt. Und die Unreinheit des Herzens zu überkommen, heißt eigentlich auch grenzenlos zu werden. Das heißt, ich spüre dein Leid wie mein Leid. Und dann ist es gar nicht mehr ein geistiges Konzept oder ein bewusster, intelligenter oder intellektueller Gedanke, ich übernehme jetzt Verantwortung, sondern es kommt mir aus diesem Spüren, aus diesem Sein raus.
Wenn das jemandem so gelingt, dann ist das super. Aber es schadet ja auch nicht, immer wieder darauf hinzuweisen.
Definitiv nicht. In deiner Meditationspraxis, gab es denn da Meditationserfahrungen, von denen du sagen würdest, die haben mich geprägt, erweitert, motiviert, mir tiefe Einsichten gegeben oder die irgendwie besonders für dich waren im Vergleich zu unserem normalen Leben, das wir so leben?
Ich kann natürlich jetzt zwei Antworten darauf geben. Ich fange mal erstmal mit der etwas saloppen an. Ich frage natürlich provozierend zurück, ja, was sollen das denn für tiefste Erfahrungen sein? Denn aus der Tradition, wo ich dann angefangen habe, gibt es natürlich eine ganz klare Haltung. Da ist einfach nichts, was man erreichen könnte. Punkt. Naja, aber halt stopp. Man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt meine, ich habe irgendwas Tolles jetzt erfahren oder gefunden, also dass ich irgendwas habe, kann ich natürlich genauso das wieder getrost ziehen lassen, denn morgen kommt ein neuer Tag. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder ganz einfach sagen, ich könnte berichten, mir ist beim Meditieren aufgefallen, dass die Vögel zwitschern und die Wolken ziehen. Das wäre vielleicht eine schlaue Antwort. Es gibt noch eine andere Antwort. Ich war als Jugendlicher in einem Zisterzienserkloster und ganz früh morgens, wenn die ihre schönen Psalmen auch singen, da fällt mir irgendwie auf, warum fallen gerade die Blüten von den Tulpen ab? Völlig banaler Moment. Mhm. Trotzdem, der hat mich tief bewegt. Und wenn man jetzt diese Geschichte erzählt, denkt man ja, gute Güte, bei mir fallen alle Naslangengedachten irgendwelche Blüten ab. Und das bewegt mich überhaupt nicht. Das war natürlich in einem ganz bestimmten Kontext, wo ich gerade war, der mich auch berührt hatte. Und dann sind auf einmal diese kleinen Blüten für mich so ein Fingerzeichen gewesen, da ist noch etwas anderes, ist etwas mehr. Und das ist natürlich völlig skurrile Geschichte, da bin ich mir durchaus bewusst. Aber die hat mich sehr berührt und bewegt und hat auch versucht, in meinem Leben etwas anderes zu machen. Und das ist in vielen der sogenannten Zen-Geschichten auch immer wieder zu finden, dass auch auf einmal mit scheinbar banalen Dingen auf einmal Personen anders ticken, anders denken und etwas anderes machen. Ich will jetzt nicht damit suggerieren, das wäre eine Erleuchtungserfahrung, definitiv nicht. Aber es war auf jeden Fall, was mich, wie man jetzt schon hört, sehr bewegt hatte. Und beim Stammeln darüber, was es eigentlich sein soll, merkt man auch, das kann man gar nicht mitteilen. Jeder hat vielleicht eigene Geschichten, die ihn bewegt haben. Und deswegen finde ich es einfach schön, auch zu sagen, es ist eigentlich egal, was jemand erlebt oder erfahren hat. Es ist schön, dass man merkt, dass die Vögel zwitschern, dass die Wolken ziehen. Und das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Denn die meisten merken es noch nicht mal, weil sie vorbeilaufen.
Genau, also man tunt in in den Kosmos ein, also indem man andere Dinge wahrnimmt, die sonst ausgeblendet sind. Da du aber mit zwei Antworten geantwortet hast, möchte ich dir auch zwei Antworten oder zwei Kommentare zurückgeben. Das Schöne an der Yoga-Philosophie ist, weil du vorher gesagt hast, das Wort etwas erreichen. Für die Yogis geht es nicht darum, etwas zu erreichen, denn die Essenz ist in einem, also das Erreichte, das bereits Erreichte kann man nicht erreichen oder das Habende kann man nicht nochmal neu haben, weil man es ja schon hat, sondern es wird immer mit dem Bild gearbeitet, dass der Schleier von den Augen fällt, also der Schleier eigentlich der Verblendung, also der Illusionsschleier. Und jetzt bist du ja ein hochwissenschaftlicher Mann, der viel recherchiert, analysiert. Aber jetzt sprichst du hier mit einer Fotografin, die in ihrer Freizeit das grandiose Hobby eine Zeit lang hatte, Blumen zu fotografieren, wo ich dann auch nur herausgefunden habe, dass es eigentlich eine Meditationstechnik ist, wenn du mit der Kamera einfach wie eine Biene 2 Stunden oder 3 Stunden eine Blume umschwirrst oder nichts anderes siehst als diese Blume, Ich war danach total high. So wurde das auch zu meinem Hobby. Ich hatte einen Kunden, der so Heilmittel hergestellt hat mit Pflanzen. Und ich habe gemerkt, dass ich total high davon werde. Und also auf die Art gut fotografieren, medizieren kann als Fotografin. Und ich habe dann tatsächlich auch auf der Art Fair Miami eine Ausstellung gehabt. Da musste ich auch was dazu schreiben. Und ich habe dann aufgeschrieben, was ich empfinde oder gefühlt habe oder gedacht habe. Und es passt eigentlich genau zu dem, was du sagst. Also deswegen verstehe ich genau, wovon du sprichst. Entweder du hast so wirklich einen lichten Moment oder du führst ihn durch so eine Konzentration auf diese ätherische Schönheit der Pflanze oder der Blume herbei. Du wirst, wenn du das länger machst, eigentlich in die Mysterien der Welt eingeführt, die da ganz simpel, die der Vergänglichkeit, also des Vergehens und des Werdens sind, die in der Blume enthalten sind. Und normalerweise kaufst du einen Blumenstrauß, weil du den irgendjemandem vor die Nase halten willst und sagen willst, danke. Aber wenn du es dann wirklich anschaust oder wenn es dir offenbar wird durch Gottes Gnade oder irgendetwas, dann erfasst du den ganzen Schöpfungszyklus in diesem Moment. Oder vielleicht auch da, wo du gerade bist, weil das in Resonanz ist mit dem, was in deinem Leben gerade passiert. Also ich habe da den totalen Zugang dazu, wenn du das so, also von deiner Erfahrung berichtest. Würdest du sagen, Meditation ist heilig für dich?
Ich glaube nicht, dass die Meditation an sich heilig ist, sondern es gibt Momente des Heiligen, die man entdecken kann. Das kann manchmal die Meditation hilfreich sein, aber es geht genauso gut auch ohne die Meditation. Jetzt kann man wieder einwenden, naja, vielleicht hat die Meditation jemanden sensibilisiert. Vielleicht hat das Gebet eine Person sensibilisiert. Aber es fällt schon auf, dass es, das sagen jedenfalls unter unseren Untersuchungen, sowohl bei Ordensleuten als auch bei Yoga-Praktizierenden, aufgrund ihrer Praxis und ihres besonderen Lebensstils gelingt es ihnen leichter, diese Gefühle von staunender Ehrfurcht innehalten und auch Dankbarkeit, die damit assoziiert ist, auch zu erleben und zu erfahren. Das gelingt ihnen viel, viel leichter als anderen, nennen es mal Personen, die einen normalen Lebensstil haben. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die spirituelle Praxis eben etwas Besonderes ist und das eben auch hintrainiert, dass man offener wird und besser hinschaut. Und das finde ich eben das Schöne an den vielen Meditations- oder jetzt würde ich das Gebet mit als Meditationsform auch bald einschließen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie es Personen gibt und für jeden ist etwas dabei, was ihn vielleicht auch berührt und was dann sein Meditations- oder Schulungsweg wird, der für ihn einfach passend ist. Und für einige der strengen Männer sind das vielleicht die Zen-Formen der Praxis, die so sehr formal sind, um die Klischees jetzt wieder weiterzudrehen. Und dann sind halt für die Frauen die Yoga-Übungen besonders schön und für wen auch immer was anderes da ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Wege, die alle zum Heiligen hinführen. Weil, glaube ich, viele Personen haben eine Sehnsucht nach dem Heiligen, nach dem Besonderen in ihrem Leben. Aber nicht alle entdecken es und können es entdecken. Deswegen ist es auch wichtig, dass es auch so viele Lehrer gibt, die immer wieder im Prinzip auf den gleichen Punkt hinweisen, aber mit unterschiedlichen Methoden, mit unterschiedlichen Begriffen.
Also nennen wir es jetzt mal einfach so, das Heilige durchdringt die Schöpfung, die Existenz, das Universum, den Kosmos, den Planeten, die Natur, uns, everything. Und es ist das the tossing of the mind, das Rumschießen der Gedanken und auch die Verhaftung an die Gedanken, die dann eben an irgendwelchen Dingen, Umständen entsprechend unseres Lebenskreises verhaftet sind, die uns in diese Weltlichkeit bringen. Und die Meditation oder die Stille per se, ob es jetzt Mindfulness oder Meditation ist eigentlich das Medium, das Vehikel, mehr, also die Verhaftung an die Gedanken zu lösen und das, was die Schöpfung durchdringt, zu erfahren, weil ich nicht mehr direkt jetzt an meiner nächsten Interviewfrage klebe oder was auch immer das nächste sein mag, sondern es ist eine Öffnung für die Grundessenz des Seins. Und ich glaube auch, das fällt mir schon auch auf, die Yogis, sie sensibilisieren sich, nicht nur die Yogis, alle Menschen, die irgendeine spirituelle Praxis haben oder auch eine Mindfulness-Praxis oder wie immer das aussehen mag, Yoga oder vielleicht hat es jemand auch, wenn er sich die Fingernägel lackiert, ich weiß es nicht, aber diesen Moment der Stille und des Einfachseins und des nicht aktiv, proaktiv, reaktiv, sonst irgendetwas zu sein, sondern dieses rezeptiv zu sein für das, was ist, was jetzt nicht an persönliche Sachen gebunden ist, ist eigentlich die Tür zur Verbindung, kann man irgendwie sagen. Ja.
Es hat mal eine Frau, bei der ich ein Interview geführt hatte, erzählt, sie war Autistin und hatte deswegen auch alles Mögliche mal ausprobiert, was ihr gut tun würde. Früher hat sie gesagt, sagte sie, war sie immer gerne in der Kirche, dann später musste sie irgendwelche Dinge dann übernehmen von Glaubenstraditionen, was sie einfach nicht konnte. Sie sagte, ja, gehst halt meditieren. Das fand sie auch total schön, still zu sein, einfach nur sein zu können. Und dann fingen die schon wieder an, irgendwelche Sachen zu sagen, was man jetzt anders denken müsste, wie man das verstehen müsste. Dabei wollte sie doch einfach nur meditieren. Das fand ich sehr bewegend. Das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Weil viele Traditionen natürlich auch so einen Erklärungsduktus haben. Das passt jetzt wieder sehr schön zu dem, was mich bei Shunryu Suzuki da begeistert hat, mit dem Anfängergeist, dass er auch wirklich versucht, darauf hinzuweisen, jetzt halt doch mal den Mund. Versuch doch mal, dieses große immer Antworten geben zu müssen, auszuschalten und hör doch einfach mal hin. Und das kann im Gespräch sein, das Hinhören oder einfach in der Natur draußen lauschen, was mir entgegentritt. Mhm. Das ist, was mich dann in Meditation im tiefsten ausmacht, still werden, dass alles zur Ruhe kommen darf. Auch meine klugen Gedanken können zur Ruhe kommen. Und aus der koreanischen Meditation heißt es dann natürlich auch so schön, dieser Don't-Know-Mind, den sollte man versuchen zu erreichen. Das fand ich auch sehr hilfreich. Einfach das mal sein zu lassen, alle Erklärungen mal wegzulassen, einfach nur da zu sein, wie eben angedeutet, einfach mal die Vögel zwitschern hören. Das ist schon eine ganze Menge tiefe Erkenntnis.
Das ist sehr, sehr tiefe Erkenntnis, weil es auch beinhaltet, dass die Verhaftung, also im Yoga sagt man, das Ego wird aufrechterhalten. Eckhart Tolle sagt auch so schön, the ego is a living entity. Also das Ego ist eine lebendige Wesenseinheit. Und im Yoga heißt es, es wird aufrechterhalten durch Gedanken von I, me, mine, ich, mir, meins. Und ich, um das abzustellen, erlebe ich ja einen gewissen Ego-Tod. Und diese ganzen großartigen Gedanken, ich kenne das auch von Unterricht, der einen in den Wahnsinn treibt, wo jemand meinetwegen Meditation unterrichtet und die ganze Zeit darüber redet, dass man still sein soll. Wo man sich einfach nur denkt, dann tu es doch, in Gottes Willen, und lass mich in Ruhe mit deinen Konzepten. Also es ist so dieses Übergestülpe, weil es eben aber auch diese Ego-Gratification für mich bedeutet. Ich sage dir etwas, ich weiß, wie die Welt, und ich definiere dafür mich. Und deswegen muss ich eben nicht loslassen. Ich kann mich weiter an mein Ego verhaften. Und diese Fähigkeit des Loslassens und auch der Entspannungsaspekt da drin und auch der Reichtum, der da drin steckt, ist eigentlich eine totale Bereicherung fürs Leben. Es ist halt nur wie, wenn man mal im Schwimmbad das erste Mal von so einem Sprungbrett springen muss. Also, oder vielleicht. Ich finde, du hast sehr, sehr schöne Sachen gesagt mit dem Lauschen, denn letztendlich ist die Stille das Lauschen. Also in die Stille gehen heißt, ist der Zugang zum Lauschen. Und das Leben offenbart sich dann von einer ganz anderen Qualität, die man vielleicht auch ungetrieben oder in Mangel eines besseren Wortes. Man ist dann eben nicht mehr getrieben, nicht mehr im Affekt, nicht mehr im reaktiven Modus, sondern eben...
Aber ich brauche nichts zu tun erstmal.
Genau.
Ein ungeheurer, ich brauche einfach nur zu sitzen.
Ungeheurer Befreiungsaspekt, wage es nichts zu tun. Also sich aus diesen Zwängen, die ja auch der Überlebenskampf, die Wettbewerbsgesellschaft, das ist ja uns auch in Fleisch und Blut übergegangen. Aber dieser andere Aspekt eben empfangen zu können. Und vorher, als ich dich gefragt habe, wie wirkt sich die Meditation in deinem Leben aus, wo du gesagt hast, dann in irgendwelchen Sitzungen, Besprechungen, wo man dann sagt, jetzt höre ich dem anderen mal zu oder ich muss jetzt eben nicht meinen Standpunkt behaupten, von dem ich ja weiß, dass er richtig ist per se, mal generell. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Abkürzung, auch in den eigenen beruflichen oder sonstigen Aufgaben weiterzukommen. Weil würde man, das mag sich ganz klein nur anfühlen, dass man dem anderen einen Raum gibt, würde man ihm den Raum nicht geben, würde es zu diesem Ego-Clash führen, bräuchte man eine weitere Sitzung, würde man vielleicht ganze Essays darüber schreiben, nur um sein Ego zu verteidigen. Und das fallen zu lassen, ist eigentlich eine absolute Abkürzung, um an ein wirkliches, weiß ich nicht, Schwarmintelligenz, Zusammendenken, Zusammenarbeiten, etwas Größeres entstehen lassen, in dem die wie sagt man, die Teilhabenden auch was, also mit reingeben, man zusammen dann das einfach so fliegen lassen kann, anstatt immer nur das Terrain abzustecken. Also es ist eigentlich exponentiell, was es bewirkt, kann man sagen.
Ja, ja. Ich stimme zu.
Würdest du oder hättest du Tipps für Leute, die sagen, hey, das klingt jetzt alles cool, ich will das jetzt mal ausprobieren oder überhaupt für Meditierende, gibt es etwas, was du aus deiner Erfahrung sagen kannst, hat dir geholfen oder wäre für deine Kinder, wenn sie jetzt kommen und sagen, Papi, ich will meditieren, wie mache ich es am besten oder was mache ich am besten?
Ja, mein Sohn hat es natürlich auch schon mal mitgemacht. Den musste ich ja mit dahin schleppen. Oh, der hat schon sehr gelitten. So lange sollte er ruhig sitzen bleiben. Oh, nee, das war aber nichts für ihn.
Wie alt war er?
Da war er noch etwas jünger, war ein Teenie, junger Teenie. Mhm. Aber es gibt sicherlich so ein paar Punkte, die mir vielleicht am Herzen liegen. Ich glaube, das ist ganz gut. Man sollte sich schon einen Lehrer aussuchen oder eine Lehrerin, der man vertrauen kann. Das Thema spiritueller Missbrauch klingt schon klein wenig da an. Ganz wichtig, ich glaube, man sollte sich nicht auch selber auch nichts vormachen, was man irgendwas erreichen könnte, dass der Lehrer einen in einem Gefälle von Wissen jetzt was beibringen kann, was man nicht selbst schon hätte. Ich glaube, es ist nur ein Entwicklungsweg oder das Freilegen von Zwiebelschalen. Dazu braucht man aber einen Lehrer, der immer wieder auch motiviert und auch kritisch hinterfragt. Wenn man sehr schnell auch Gefahr läuft, zu sagen, jetzt habe ich aber was richtig Tolles über mich erkannt, ich bin jetzt auf der Meditationsstufe 25 und ich bin schon knapp unter dem, wem auch immer. Naja, das ist eben das Verführerische daran. Und das braucht man einen guten Lehrer, der einem immer wieder einstutzt und einkorrigiert und sagt, mach dir da nichts vor. Zweiter Punkt ist nach wie vor, um Himmels Willen, es geht nicht darum, auf dem Meditationskissen glücklich zu sein und die Welt völlig aus den Augen zu verlieren. Das hat jeden mit dem Bodhisattva-Ideal schon ins Spiel gebracht. Draußen gibt es also die Begegnungsräume mit dem Heiligen. Und das ist auch so viel, von dem man sich berühren und anrühren lassen kann. Und es geht um das Zuhören, das Innehalten, und anstatt immer vorbeizulaufen. Denn ich kann auf meinem Meditationskissen kann ich auch an allem vorbeilaufen, wenn ich einfach glücklich bin, was ich gerade wieder erreicht habe. Die wirkliche Begegnung findet draußen statt. Wenn es so schön heißt, da ist so viel Leid in der Welt, tue ich daran nichts. Warum versuche ich nicht, etwas zu ändern? Wofür engagiere ich mich eigentlich? Und dann wird das Ganze, was ich mit Meditation mal gestartet habe, auf einmal zu einem lebens- und entwicklungsfähig oder vielleicht zu einem geistlichen Weg, das ist egal, wie man es jetzt nennen möchte. Und ich versuche immer wieder hinzulauschen. Das ist im Prinzip, was man in der Meditation üben könnte. Und dann sind vielleicht auch die Wege, die man einschlägt, egal. Und selbst wenn man wechselt die Wege, wenn man es durch was ganz anderes macht. Aber das Lebensmotiv hat auf einmal geprägt, dass es noch mehr gibt. Und dann darf man auch verschiedenste Dinge ausprobieren. Denn der Weg ist eben lang und es gibt viele spannende Dinge, die man auch noch ausprobieren könnte, die vielleicht einem auch weiterhelfen. Aber egal, ob ich viel oder wenig etwas tue, ob ich bete oder nur im Wald stehe, es geht einfach darum, da zu sein. Es muss trotzdem stimmig sein im Leben und nicht gegen das eigene Leben, die eigenen ethischen Entwürfe anarbeiten. Der andere Punkt ist natürlich, es ist schön, wenn man achtsam Kurse belegt hat, wenn es aber niemand merkt, das wäre doof.
Das mag aber auch eine Weile dauern, denn wir sind ja schon auch tief verwurzelt in unseren Gewohnheiten, in den Affekten und was weiß ich, Mami sagt, was ich per se rede dagegen. Also, und dann muss man es ja erstmal merken, dann muss man irgendwie diesen Impuls und die Umsetzung davon ein bisschen auseinanderziehen und so. Also, wenn sie erstmal nichts merken, auf Dauer sollte man natürlich auf jeden Fall selber was merken und die anderen dann merken. Vielleicht wird es nicht ausgesprochen, aber also meine Erfahrung ist schon, man wird schon wesentlich angenehmer für sein Umfeld.
Ja, man muss sich Mühe geben, das ist doch der Punkt. Und das ganze Leben ist dann eben ein dauernder Weg, wo man sich Mühe gibt, wo man immer wieder feststellt, oh nee, das war es aber jetzt gerade überhaupt nicht. Dann gibt man sich beim nächsten Mal wieder Mühe. Wie mit dem kleinen Kind, was hinfällt. Ist doch gar nicht schlimm. Und wenn man zwischendurch wütend ist und wieder eine Grumpy Cat wird, ist eigentlich auch nicht schlimm. Ist auch gut, dass man zu seinen Emotionen stehen darf, aber dass man sie dann auch wieder loslässt und nicht dabei als Wutkasper stehen bleibt, zum Beispiel. Es geht eben darum, wie gehe ich in die Beziehung mit anderen rein? Manche Leute sind einfach eine Herausforderung, aber damit muss ich auch umgehen. Und dann kann ich auch versuchen, freundlich damit umzugehen, denn es könnte ja auch sein, dass wir beide zum Beispiel eine Verletzungsgeschichte haben, die mir vielleicht gar nicht bewusst ist. Oder dass er angetriggert ist durch bestimmte Dinge, die für mich ganz anders gemeint waren. Ging mir auch mit einer Kollegin letztens so, wo ich eigentlich nur versucht habe, sie freundlich mit einem Scherz etwas aufzumuntern. Und das kam überhaupt nicht gut an. Ja, so lernen wir alle.
Also nicht nur, ich würde sagen, aus Lebenserfahrung nicht nur, wo es sein kann, sondern wo es definitiv so ist. Da treffen die Traumata aufeinander und dann kommt es eben zur Explosion. Ich habe jetzt nur über den Begriff Mühe nachgedacht, denn zu aufgrund der Länge des Lebensweges verändern sich ja auch die Wichtigkeiten von Dingen. Ja. Und Dinge, die einem früher wichtig waren oder wo man sich, wo dieser Impuls da war, ich muss jetzt irgendwie reagieren, es fällt auch von einem ab. Also für mich ist es auch ein Geschenk, die Meditation versetzt mich eigentlich schon in einen sehr entspannten Zustand. Auch innerlich, was irgendwelche Existenzängste und sonstigen Sachen anbelangt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche psychosomatischen Krankheitsbilder, sondern einfach, wir sind Menschen, wir haben Bezüge, Beziehungen, wir brauchen das alles zum Leben, die Beziehung zu uns selbst, zu anderen, das alles ist elementar. Wenn es da manchmal im Karton wackelt, dann ist einfach innerlich eine andere Schwingung in einem. Ich finde, die Meditation wirkt sich für mich in all diesen Bereichen als entspannend aus, also wo ich dann auch mein Gegenüber nicht mehr brauche, dass er mir jetzt erklärt, warum dies oder das oder irgendwas gerecht zurechtgerückt werden muss, weil ich schon verbunden bin irgendwie. Und es wirkt sich dann auch wieder sehr entspannend auf die Bezüge aus, wo man eben dann auch wieder stressfreier aufeinander zugehen kann. Und so fallen eigentlich viele Dinge, vielleicht soll ich von mir reden, habe ich das Gefühl, das ist dann von mir abgefallen, also mühelos. Da ist auch eine gewisse, man kann gar nicht sagen, da ist eine gewisse Mühelosigkeit dabei, es klingt schon wieder nach Mühe. Da ist es, ja, da ist es, es ist wie ein Geschenk, weil die Wichtigkeiten neu rekalibriert sind. Natürlich auch, ich schätze mal, du hast wahrscheinlich mit 100-mal mehr Menschen am Tag zu tun als ich und meine Kapazitäten sind da auch schwer begrenzt, wie viel ich davon packe. Und dann wird man natürlich mehr getriggert und dann muss man mehr diesen aktiven Einsatz auch bringen, um sich immer wieder runter zu kalibrieren oder an das Wesentliche und an die Essenz zu erinnern.
Deswegen kann es auch schon mal wunderschön sein, nach einer Vorlesung eine lange Autofahrt zu haben, ja, dass man sein Büro zurückfährt, dass man wirklich wieder abschalten kann. Das kann auch eine Meditation sein, eben eine aufmerksame Meditation. Man muss ja eben doch auf den Verkehr achten. Aber es ist eine Form von Flow, der auch sehr hilfreich ist, um mal dieses alles loszulassen, was man vielleicht gerade nicht so gut gemacht hat in Rückschau, wo es gefühlt hat, beim nächsten Mal muss es besser sein, da habe ich mich geärgert oder was auch immer. Das kann alles abfallen. Das ist auch ganz hilfreich, dass man auch diese Inseln hat, die man am Tag zur Reinigung braucht. Und dann kann Meditation auch eine Reinigung schon mal sein von all dem, was einen gerade ärgert und belastet. Ja. Wenn es danach aber immer noch da ist, dann weiß man, da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Dann reicht es Meditieren nicht als Therapie aus.
Ja, ja. Arndt, ich sage tausend Dank. Gibt es irgendeine Frage oder irgendeinen Punkt, irgendeine Frage, die ich nicht gefragt habe, irgendein Thema, das ich nicht gestriffen habe, das aber wichtig ist und dem du gerne noch Ausdruck verleihen würdest?
Ich glaube, wir haben schon ziemlich viele spannende Themen gehabt. Vielen Dank erstmal dafür. Das hat mich auch sehr bewegt, noch sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat. Aber so richtig tolle neue Felder, die wir noch gar nicht angesprochen haben, fallen mir bestimmt später ein, aber jetzt nicht.
Wodurch wir dann extrem gerne wieder auf dich zukommen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, der Mann klingt interessant für mich, ich möchte wissen, was der macht. Du hast ja dieses tolle Projekt Spirituality as a Resource, was mich selber auch extremst interessiert. Wo findet man dich und wie findet man dich?
Das kann man leicht über die Universität Wittenherdecke finden. Dort hat meine Professur auch eine Webseite. Und das kann man unter Arndt Büssing auch sehr schnell finden. Und dann findet man ganz viele Projekte, die mich auch sehr bewegen und die mir große Freude machen.
Also Arndt mit DT und Büssing mit 2S und sonst wie man es hört. Mhm. Tausend Dank. Ich habe sehr genossen, dich als Gesprächspartner zu haben. Und ich freue mich auf all die Themen, die dir noch einfallen, wo ich mich weiter mit dir austauschen oder dich befragen kann.
Ja, vielen Dank.
Danke,
alles Gute.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.